Auch wenn es heute Morgen regnet, ich bin von einer großen Freude. Das, was wir vorgestern und gestern als Teilnehmer an dieser weltweiten Konferenz mitbekommen haben, das war für mich. Wenn es für niemand sonst war, für mich war es etwas, was ich seit Jahren nie mehr an Erquickung, an Konzentrierung, an Freude an meinem Herrn Jesus erlebt habe. Neuausrichtung, Vergebung der Schuld und Zurüstung zum Dienst. Morgen heißt die Losung im Losungsbüchlein: Herr, ich will dir danken unter den Völkern. Ich will dir Lob singen unter den Leuten. Wenn auf den fernen Inseln im Pazifik Menschen auch durch dieses Evangelium an diesem Sonntag erquickt werden, ich will mich freuen und den Herrn rühmen. Ich darf Sie grüßen im Namen Jesu und einladen, mit einzustimmen in dieses Lied: In dir ist Freude in allem Leide, 288. Das ist so ein Triumphlied der Freude, wo man gegen alle Ängste und Sorgen redet und die Freude an Jesus dagegen setzt. 288. Herr Jesus Christus, unser Loben und unser Singen ist oft so brüchig und so kümmerlich und macht dir keine Ehre. Und doch können wir nur Großes von dir sagen, wie du uns nachgehst, wie du uns suchst, wie du uns mit deiner Liebe beschenkst. Wir wollen dir heute Morgen danken und dich bitten, dass du uns heute Morgen wieder so vor die Augen trittst, dass wir dich erkennen, dass wir dein Wort hören, dass wir uns neu stärken und ermutigen lassen. Und wir sind auch verbunden mit so vielen Menschen, die deinen Namen tragen in aller Welt. Ergib doch, dass wir vor der Welt ein Zeugnis sein können von dir, dass Menschen dich erkennen, deine Herrlichkeit sehen und verstehen durch das, was wir ihnen sagen wollen. Jetzt gib du auch in diesem Morgen, dass jeder von uns Ärger, Nöte und Ängste und alles, was uns bedrücken mag, wir weglegen können und deine Hand geben. Du bist stärker als alles, was uns bedrängen mag. Und das wollen wir jetzt dir auch in der Stille sagen. Wir beten in der Stille. Danke, Herr, dass du alles hörst, was uns bewegt. Amen. Heute aus dem 2. Korintherbrief, aus dem 1. Kapitel, einen Abschnitt lesen, wenn Sie in Ihrer Bibel ihn aufschlagen, da ist das Losungswort, also der Lehrtext, der neutestamentliche Text, der Losungen spricht, genommen vom Danken und vom Loben und das angesichts unserer Not und unserer Trübsal. War ja gestern so wie Cliff Barrows nur in einer Randbemerkung, in einem Beispiel, wo er von dem Heimgang seiner Frau redete. Da habe ich gedacht, was sind wir doch für reiche Leute, dass wir so dem Tod trotzen können, selbst wenn er das Liebste uns im Leben wegnimmt und Menschen so geborgen und getröstet sind. Mensch, was sind wir reich. 2. Korinther 1, 3 bis 11. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit, und der Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Der Paulus sagt, was er durchleiden muss, ist für die anderen, für die, die das nur sehen, eine Ermutigung. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten. Jetzt wollen Sie wissen, wo war das? Wahrscheinlich in Ephesus. In dieser großen Auseinandersetzung damals. Und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssen sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir. Er werde uns auch hinfort erretten. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit unseretwegen für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank dargebracht wird. Jetzt wollen wir was Besonderes tun. Zuerst der Chor noch hier. Jetzt dürfen Sie mitmachen bei der Freude, und zwar ist das ein Lied von Paul Gerhardt, 296, das in der Schwermut entstanden ist. Sie wissen, was Schwermut ist, und die zieht einen in die Tiefe. Und das ist ein Lied für alle, die mit der Schwermut zu kämpfen haben, für alle, die Bedrückung empfinden. Der Prälat Oetinger hat gesagt, er hätte es im Alter von 7 Jahren auswendig gelernt, und es hätte ihn in seinem Leben unzählige Male erquickt. Dieses herrliche Lied, das ist ein Trutzlied, ein Kampflied gegen alle Schwermutsgedanken. 296, der Chor singt mit uns im Wechsel. Und wir haben heute sogar mal vor, es ohne Orgelbegleitung zu probieren. Dann wird es ganz besonders schön, und Sie merken erst, mit der Orgel ist natürlich auch sehr schön, aber was Sie für eine schöne Stimme haben, das wollen wir Ihnen mal zeigen. Jetzt kommt zuerst der Chor, 296.
Schwing dich auf zu deinem Gott, du betrübte Seele. Warum liegst du Gott zum Spott in der Schwermutshöhle? Hörst du nicht des Feindes List? Er will uns ein Kämpfen, deinen Trost in Jesus Christ.
Im zweiten Vers ist gezeigt, dass das Attacken des Teufels sind, der Schlange, die uns die Freude des Glaubens rauben will.
Und wie lange?
Schüttle deinen Kopf und sprich, wie du alte Schlange, was erneut du deinen Stich, machst mir Angst und Bange.
Vers.
Hab ich das nicht recht getan?
Jetzt wollen wir mit Vers 4 und 5 zeigen, wie der Teufel anstürmen kann, wie er will. Wir sind in der Burg geborgen, wo Jesu Versöhnung, seine Vergebung, unsere Schuld weggenommen hat und nichts mehr eingeklagt werden kann. Verse 4 und 5 von uns. Singt nun den 6. Vers. Singen jetzt den Vers mit der Zucht des Vaters, die Frauen. Männer singen den Vers vom Weinen und von der Freude, die uns dann einmal in der Herrlichkeit erwartet. Miteinander singen wir den 9. Vers und der Chor dann den 10. So ein Lied, das müssen Sie jetzt den Kranken erzählen. Und es ist ja ganz wichtig, ich merke das immer wieder auch im Gespräch mit Kranken, auch mit Schwermütigen. Es ist ja viel drin an Bitterkeit und Auflehnung. Die Bibel nennt das Murren. Und dann kann auch die Zucht nicht wirken. Und ich habe das da gelesen im Büchlein von Jörg Erb, wie er das erzählt, wie da große Glaubensleute gesagt haben, ich habe das als Kind schon gelernt, wie man betet und wie man seinen Schmerz vor Gott trägt und wie man geborgen ist in jeder Angst. Nun machen wir weiter bei unserem zweiten Timotheusbrief, Kapitel 4, die Verse 9 bis 15. 2. Timotheus 4, die Verse 9 bis 15. Beeile dich, dass du bald zu mir kommst, denn Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen und ist nach Thessalonich gezogen. Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien, das ist, wo jetzt der Bürgerkrieg tobt. Das ist sicher ein merkwürdiger Predigtext, den wir heute haben. Ich weiß nicht, ob da je schon drüber gepredigt wurde. Lukas ist allein bei mir, Markus nimm zu dir und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Das wäre auch mal ein Thema für sich. Der Markus war ja beim Paulus ganz schlecht aufgefallen und Paulus wollte ihn nie mehr mitnehmen. Es ist interessant, wie man auch lernen kann, auch mit jungen Leuten, wo man enttäuscht ist, wo man später wieder gute Eindrücke bekommen kann. Aber wir werden es heute nicht behandeln. Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt. Aber über das will ich wieder predigen. Den Mantel, den ich in Troas ließ, bei Karpus, bringe mit, wenn du kommst, und die Bücher, besonders die Pergamente. Alexander der Schmied hat mir viel Böses angetan, der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor dem hüte du dich auch, denn er hat sich unseren Worten sehr widersetzt. Haben Sie in der Zeitung die Geschichte gelesen von dieser Politesse? Also Sie wissen doch, das sind diese Damen, die ihre Papiere ausfüllen und dann unter die Windschutzscheibe, da unter den Scheibenwischer stecken, wenn einer falsch geparkt hat. Und da kommt also ein Autofahrer um die Ecke und sieht, wie an seinem heißgeliebten Auto da so ein Zettel hängt. Und er sieht noch genau, wie diese Politesse noch in der Nähe steht. Und jetzt geht er auf sie los. Also wenn das in der Zeitung drinstehen würde, allein, da müsste es in der Tat sicher tausendmal vorkommen, diese armen, schutzlosen Wesen, die werden ja dauernd angebrüllt von uns rauen Männern. Aber der eine Autofahrer hat sich was Besonderes ausgedacht. Er ist, wie man so schön sagt, ausgerastet. Wissen Sie, was das ist? Ausrasten. Und dann hat er alles, was ihm einfach einfiel, über dieses süße Wesen heruntergeschüttet. Und die ist zum Richter gelaufen. Und zum Glück gibt es noch Richter. Aber das Interessante für die Zeitung war, dass es diesen Autofahrer viel, viel teurer gekommen ist, als wenn er großmütig und großzügig das eben kurzfristig erledigt hätte. So ist es ein Blech, wenn man Blech redet über seinem heiligen Blechle. Also, so war es bei diesem Autofahrer. Und es gibt es ja manchmal bei uns auch, dass wir uns über kleine Dinge im Leben, über ganz belanglose kleine Dinge, und das gehört ja dazu, so ein Ticket oder wie man das nennt, das lohnt ja kaum der Rede, dass man sich maßlos aufregt. Das kommt davon her, dass wir eben ein kleines Herz haben und wahnsinnig gereizte Nerven und furchtbar empfindlich sind. Möchte ich Sie fragen, regt sich eigentlich der Paulus jetzt auch am Ende seines Briefes über solche lächerlichen Lappalien auf? Paulus, wir kennen ihn doch mit seinen großen Gedanken. Er hat doch sonst in seinen Briefen geschrieben, wie Gott die Welt versöhnt über die Auferstehung der Toten, wie Israel wieder zu Gott zurückfindet. Über die Liebe hat er doch geschrieben. Und über was schreibt er jetzt? Demas hat mich verlassen. Also Paulus, komm, es gibt's doch. Kommt bei uns auch ab und zu vor, dass Leute abhauen. Regst du dich so auf, bist du so? Du hast doch selber von der Verfolgung geschrieben, wir müssen Verfolgung leiden. Warum regst du denn dich jetzt so auf beim Alexander dem Schmied? Lass ihn doch reden, wirst doch damit fertig werden. Bist du gereizt in deinen Nerven, dass du das dem Timotheus noch erwähnen musst? Und was ist bloß mit deinem Mantel? Also wenn es Not am Mann ist, wir gucken beim Bräuninger im U, gibt es gute Trenchcoats, wir kaufen da einen, wir legen zusammen. Regst du dich wegen eines Mantels auf, dass das in der Bibel drinsteht? Jetzt möchte ich Ihnen zuerst an dem Beispiel zeigen, wie gut ist das, dass die Bibel auch die kleinen Dinge berührt im Leben. Die kleinen ärgerlichen Dinge. Was ist bei Ihnen, wo Sie sich aufgeregt haben? Ein Kratzer im neuen Auto, ein kleines Loch im Zahn, abgebrochener Schlüsselbund oder was war's denn? Sind doch solche Dinge, die uns oft furchtbar durcheinanderwirbeln. Und ich freue mich, dass Gott so groß ist, dass er sich auch um die kleinen Dinge Ihres Lebens kümmert. Wissen Sie das? Ich habe das nie begriffen, warum Gott meine Haare gezählt hat. Die habe ich noch nicht mal gezählt, obwohl ich mich manchmal sorge, ob ich noch welche droben habe. Aber Gott hat sie schon gezählt, das ist doch beruhigend. Oh doch, dass Gott für die Spatzen auf dem Dach ein Nachbarshaus sorgt. Die Idee wären sie nie gekommen. Die kleinen Dinge kennt Gott. Seid ihr nicht viel mehr als sie? Und trotzdem möchte ich dem Eindruck widerstehen, dass Paulus kleinkariert sei und sich um lächerliche Lappalien hier sorgt. Deshalb habe ich drei Fragen, was da so schlimm eigentlich dran ist. Zuerst einmal, warum ist das mit Demas so schlimm? Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen. Manche von Ihnen, die kennen das, das merke ich immer wieder, die sind ganz aufgewühlt, wenn sie aus einem anderen Gemeindebezirk kommen, die meinen, sie hätten eine ganz schlimme Missetat verbracht. Also. Oder manche, die spüren einen Psychoterror, wenn sie vielleicht von einer sehr extremen Gruppe kommen und der Leiter der Gruppe sagt, wenn du unsere Gruppe verlässt, dann stürzt der Himmel ein, dann trifft dich Gottes Zorngericht. Das meinen ja manchmal die Gemeindeleiter, wenn man ihre heiligen Pferche verlässt, ob das nun unsere Organisationsgrenzen der Landeskirche sind, dann sei das ein Majestätsverbrechen. Ist es bei Paulus auch so? Demas hat mich verlassen. Wissen Sie, das ist ein Irrtum. Wenn irdische Gemeindeleiter meinen, nur wo sie wären, wäre das Reich Gottes. Also ich bin nicht der Meinung. An vielen Stellen hat Gott in dieser Welt seine Gemeinde. Und wenn Sie nicht in der Hofacker Kirche sind, wünsche ich, dass Sie wieder eine lebendige Gemeinde finden, wo Sie sich anschließen, wo Ihnen Christus verkündigt wird. An vielen Stellen ist das bei Paulus vielleicht der Ärger, dass er wie ein Buchhalter seine Schäflein zählt und den Demas bei sich behalten will. Nein, Paulus dachte sehr flexibel, auch in Fragen der Gemeindestrukturen, der Gemeindeordnung. Und es ist gut, wenn wir wieder davon lernen. Bei Demas war was ganz anderes passiert. Der zweite Teil des Satzes ist schlimm. Er hat diese Welt lieb gewonnen. Nicht bloß das, was man auf den Postkarten sieht, die Wasserfälle und das Meeresrauschen und so, den Sonnenuntergang am See Genezareth. Nicht, das meint er nicht. Diese Welt lieb gewonnen. Demas hat sich in eine gottlose, heidnische Welt verliebt und hängt mit dem ganzen Herzen an Bankkonten, an Berufssorgen, an irdischen Dingen und hat darüber vergessen, dass er Jesus nachfolgt und dass er einmal die Krone der Herrlichkeit gewinnen will. Wie das ging, jetzt muss ich fantasieren, also ich will das nicht in den Text hineinlesen, aber man darf so ein bisschen sich vorstellen, wie das gegangen sein könnte. Ich bin überzeugt, die meisten Menschen, die diese Welt liebgewinnen, haben das nie gewollt. Vielleicht sind sie nur ein paar Mal in den Versammlungen weggeblieben, weil der Termin so ungünstig lag und weil sie sich gerade nicht so gut fühlten. Ich habe gesagt, ach, es ist vielleicht auch gut, wir verlassen das pietistisch enge Ghetto und wir leben ein offenes Christentum. Und dann haben sie vielleicht gedacht, ja, man müsste eigentlich auch die Welt missionieren. Ich hatte vor Jahren mal einen ganz furchtbaren Kampf mit einer Frau gekämpft, die gemeint hat, sie müsste nachts in die Nachtlokale und während den Pornofilmen Männer missionieren. Furchtbar untergegangen.
Das kann man nicht. Man kann nicht in die Welt hineingehen und meinen, ich bin der Missionar und ich bringe alle zu Jesus. Wie man sich versieht, ist man mitgerissen in einer unheimlichen Welt. Das wird bei uns auch so leichtfertig gesagt. Wir wollen doch auch wenigstens die Welt verstehen und wollen so denken wie die Leute der Welt. Das ist eigentlich alles richtig. Das ist einleuchtend. Ich möchte Missionar sein. Und da gibt es so einen schönen Spruch, das Salz gehört in die Suppe und da muss ich doch auch in die Welt hinein, wenn ich das Evangelium der Welt vermitteln will. Passen Sie bloß auf, ob Sie darüber nicht die Welt lieb gewinnen. Ob das nicht bei manchen Dingen passiert ist, wo man meinte, man will missionieren, gerade auch in unseren modischen Anpassungsversuchen in den Kirchen, dass man längst Welt geworden ist und gar nichts mehr da ist von der Gemeinde Jesu und von dem Ruf des Herrn, der in seine Nachfolge zieht. Jetzt müssen Sie es mal aufschlagen, was der Johannes schreibt im 1. Johannesbrief, 1. Johannes 2, Vers 15. 1. Johannes 2, Vers 15, das Wort ist völlig eindeutig und da müsste sich jeder prüfen. Habt nicht lieb, was die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, ist ja ein ganz anderes Lieben, als wie Gott diese Welt geliebt hat und seinen Sohn gegeben hat. Wenn wir die Welt lieb haben, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Wesen, ist nicht vom Vater, sondern von Gott. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und jetzt spüren wir auf einmal den tiefen Schmerz und die herbe Enttäuschung, die den Paulus drückt. Demas, einer der wichtigsten Mitstreiter, der ist sogar noch erwähnt in anderen Briefen, der den Paulus mitgetragen hat, plötzlich läuft er weg und findet das so schick, wenn man Geld hat. Wenn man sein Fleisch auslebt und wenn man einfach tut, was einem gefällt. Was ist das mit diesen Versuchungen? Ich will jetzt weiter gar nicht mehr fantasieren, was es wohl bei Demas gewesen sein könnte. Die Bibel breitet einen Schleier drüber. Aber wir wissen es an anderer Stelle, dass einmal einer der treuesten Jünger Jesu, der lange mit Jesus gezogen war und viele Opfer gebracht hat, der entschieden Jesus nachgefolgt ist, wegen ein paar Silbermünzen seinen Heiland verraten hat. Und wir erinnern uns auch, dass ein anderer, den wir alle kennen, wegen eines Linsengerichtes den Segen verspielt hat. Und es war ihm wurscht. Das ist furchtbar, wenn man seinen Auftrag verliert. Man hat einmal den Ruf gehört, man weiß alles, da kann man noch fromm beten, vielleicht kann man noch so tun, und doch hat man seinen Auftrag nimmer. Man kann nichts mehr auch weitergeben an die Menschen, mit denen man zusammen ist, weil man keine Vollmacht mehr hat und weil man ihnen nichts mehr sagen kann. Das ist der schwerste Schmerz, den Paulus niederdrückt. Das ist nicht kleinkariert, wenn Demas ihn verlassen hat. Das ist furchtbar und das muss uns auf der Seele liegen, wenn wir wissen, dass andere aus der Nachfolge Jesu ausgebrochen sind und das Ziel aus den Augen verloren haben. Da gibt es ja noch so ein schönes Lied, wir können es heute nicht singen. Herr, habe Acht auf mich. Die Welt legt listiglich in solchen Dingen, die sie unschuldig nennt, weil sie sich selbst nicht kennt, viel Netz und Schlingen. Und viele Christen sind drüber gestolpert in diesen Versuchungen, haben gesagt, das ist doch gar nicht schlimm. Und sie haben die Nachfolge Jesu verspielt. Die zweite Frage, die wir haben, warum ließ Paulus seinen Mantel in Troja liegen? Also Troja kennen wir seit Heinrich Schliemanns Ausgrabungen. Das ist dieses Troja, in der Bibel Troas genannt. Und die ganzen Zusammenhänge noch einmal kurz in Erinnerung gerufen. Damals fing die Feindschaft an. Aus der jüdischen Synagoge lauern sie Paulus an, es geht auf Tod und Leben. Paulus macht einen ganz geschickten Schachzug. Er läuft zu Fuß die Küstenstraße der Türkei entlang und geht nicht mit dem Schiff. Die Reise hat uns sehr bewegt. Vor vielen Jahren habe ich mal eine Urlaubspredigt gehalten über den Fußweg von Troja nach Assos. Steht was in der Apostelgeschichte drin, wir können es jetzt nicht behandeln. Herrlich. Wo Paulus ein paar Tage ganz allein so Urlaub macht und einfach geht und das von dem einfach mit sich selber allein ist. Und da war die große Feindschaft in dieser Zeit und er weiß, jetzt geht's nach Jerusalem, der Heilige Geist zeigt ihm, er wird jetzt ganz hart angegriffen werden. Es wird in die Verfolgung gehen, das Martyrium wartet auf ihn, er wird in Ketten gebunden werden, alles weiß er genau. Und da hat er noch eine Versammlung in Troja, und die kennen Sie auch, weil da dieser Eutychus, dieser junge Mann bei der, hoffentlich fällt da jetzt keiner die Empore runter. Also, da ist der runtergefallen aus oben, aus dem Obergemach, heißt, er ist eingeschlafen bei der Predigt des Paulus, weil der Paulus sehr lang gepredigt hat, ich habe das jetzt nicht vor, und dann hat ihn der Herr wieder zum Leben erweckt. Und dort hat Paulus ganz in der Nähe von Troja in Assos seinen Mantel deponiert und seine Bücher. Ja, was hat das für uns zu bedeuten? Jetzt wissen Sie doch, Paulus war ganz konzentriert auf das Schwere, das vor ihm liegt. So wie Sie sagen, morgen muss ich im Krankenhaus einrücken, es geht um Tod und Leben. Und dahinter lassen Sie noch bei einem lieben Mitbruder, bei einer Schwester ein paar wichtige Dinge. Paulus hat sicher seine letzten Anweisungen beim Bruder Karpos in Assos hinterlassen. Und sein Mantel war so schön, wie einer da von diesen Leuten in San Juan sagt, na, hat er selber gewebt, den Mantel. Wahrscheinlich, das war so ein Poncho, wo man den Kopf durchsteckt, ein ganz schlichtes Ding, aber das war alles, was er hatte. Und vor dieser ganzen Not, die ihn erwartet, jetzt müssen Sie sich vorstellen, wie lange hat das gedauert? 3 Jahre war Paulus im Gefängnis, 2 Jahre allein in Caesarea. Und er schreibt gleich nachher noch im Vers 21, bald kommt der Winter, komm schnell, mich friert's. Ein Apostel, der friert, ist ein Mensch mit Fleisch, mit seinen Nöten. Auch Christen haben ganz irdische Anfechtungen, auch Christen leiden, auch Christen gehen durch die Tiefen und sind angewiesen auf die paar menschliche Nettigkeiten und Hilfen, die man ihnen gibt. Aber was ist denn mit den Büchern? Das sind die Bücher, das sind griechisch die Biblias und dann steht das drin, das andere, das sind die Pergamente, das sind die Membranas, steht da, die Membrane. Das sind also ganz kostbare Papiere. Bei uns ist ja Papier das, was man in die grüne Tonne steckt und da denkt man gar nicht, warum wird er auf die Papiere, was hat er denn da drauf? Das sind doch heilige Schriften. Altes Testament sicher, er der Schriftgelehrte. 3 Jahre in Haft und ihm fehlen die Pergamente. Waren auf den Pergamenten einem ganz besonders teuren Stoff der damaligen Zeit, vielleicht sogar Jesusworte aufgezeichnet, Stücke des Evangeliums. Und wissen Sie, da sehen Sie hinein in das Herz seines Apostels. Er braucht das Gotteswort. Er braucht doch das Gotteswort. So verstehe ich das. Was ist das für eine Ermutigung, für eine Stärkung, wenn wir ein Gotteswort hören in den dunklen Augenblicken, in der Finsternis dieser Welt. Gestern am späten Abend fand ich noch bei der Post einen Brief. Ich habe ja immer die Gewohnheit, wenn ich bei Hilfe Brüder Dankbriefe schreibe, dass ich da ein Bibelwort wähle und den Leuten schreibe, ich grüße sie mit diesem Wort. Und da schrieb mir ein Mann aus Erlabrunn, das muss die ehemalige DDR sein. Ich möchte Ihnen danken für den Bibelspruch. Als Ihr Brief bei mir eintraf, lag ich mit schweren Gallen- und Magenschmerzen daheim. Nun befinde ich mich hier im Krankenhaus Erlabrunn und das Gotteswort war mir eine solche Stärkung und hat mich diese schweren Stunden und durch die schweren Stunden Schmerzen hindurchgetragen. Es ist auch mir ein starker Held für die noch bevorstehende Operation. Ach, was ist das toll, dass wir das Gotteswort haben. Und das sind keine kleinen karierten Randbemerkungen. Da merken wir, wie ein Apostel vom Gotteswort lebt. Bring mir schnell ein Gotteswort. Ich sage immer wieder, die Pralinenschachtel lassen, bringen Sie die bloß nicht den Kranken und die Getränke, dann sind sie bestimmt nicht passend. Bringen Sie ein Gotteswort. Bringen Sie ein Liedvers. Ich bin zu einer Frau gegangen, der diese Woche der Fuß amputiert wurde. Na, ich dachte, was soll ich noch sagen, wenige Stunden vor der Operation. Wir haben miteinander die Liedverse durchgesprochen und sie hat sie alle auswendig gekonnt. Das ist doch herrlich, wenn man Tröstungen bereit hat vom Herrn. Noch das Dritte. Wie leidet Paulus an falschen Brüdern? Jetzt geht es um Alexander den Schmied. Alle anderen möchte ich nicht auslegen. Aber Bibellesen ist eine interessante Sache. Wer ist Alexander der Schmied? Beim Kupferschmied von Ephesus, die haben diese kupfernen Diana-Figuren eins gemacht, diese heidnischen Götzenfiguren. Die haben wir nicht bloß auf den Fernseher gestellt als Dekoration der Wohnstube, sondern das waren Amulett natürlich, das war Geisterbeschwörung. Und bei Alexander weiß man nicht, war er bekehrt oder war er nicht bekehrt. Das ist eine furchtbare Sache, wenn sie mittendrin stehen. Ach, was war das herrlich in diesen Tagen, wo uns wieder so gesagt wurde, es ist die eine Sache, ob ich ganz mit Jesus gehe oder nicht, sonst bin ich verloren und komme unter die Räder. Im ersten Timotheusbrief wird ein Alexander erwähnt, der könnte der gleiche sein, der hat am Glauben Schiffbruch erlitten. Was ist das denn? Nicht Schiffbruch, Schiffbruch. Also, ich kriege so viele Briefe mit Heinrich Schiffbruch oder Schiefbauch. Also, er hat im Glauben Schiffbruch erlitten, er ist auf den Riff aufgelaufen. Er ist auf den Riff aufgelaufen, mit seinem Glauben ist er irre geworden. Jetzt können wir wieder Fantasie spielen lassen. Ich darf am Glauben nicht irre werden. Ich verstehe Ihre Anfechtungen und Zweifel, Sie dürfen nicht irre werden. Im ersten Timotheusbrief sagt Paulus, ich habe ihn dem Satan übergeben. Kann das sein, dass er in die Gemeinde eine große Not hineingebracht hat? Vielleicht Verwirrung, vielleicht eine falsche Lehre, vielleicht falsche moralische Wertmaßstäbe. Man kann alles jetzt sich ausdenken. Es könnte irgend so was Schlimmes gewesen sein, dass Paulus so hart drüber redet. Ich kann mir es ganz einfach vorstellen. Wenn er Kupferschmied war, er war sicher begeistert, damals bei der ersten Predigt zugefallen, dem Paulus. Und dann ist ein Alexander erwähnt in der Apostelgeschichte, in dieser Geschichte, in dieser großen Trübsal von Ephesus, als das Volk zu Tausenden in das Stadion strömte und brüllte, groß ist die Diana der Epheser, da ist ein Alexander aufgestanden, ein Kupferschmied, ob das nicht der gleiche war, und sagte, Freunde, jetzt wollen wir mal das Ding auf gütliche Weise regeln, und den ließen ihn gar nicht zu Wort kommen. Das waren Vermittler, Sie kennen doch die Vermittler, die wollen nach allen Seiten irgendwas vom Evangelium ausgleichen und man kann vielleicht gar nichts mehr ausgleichen, weil der Kampf jetzt geboten ist. So stelle ich mir den Alexander vor als einen friedlichen Typ, der sagt, ach, ihr habt recht und der Paulus hat recht, das machen wir einen Mittelkurs. Und vielleicht hat er selber einen Mittelkurs gefahren, er war ganz begeistert und dann ging das mit der Kupferkunst natürlich herunter und die Diana-Tempelchen wurden immer verkauft, weil die Leute keine Amulette mehr bekamen. Und dann hat er es im Geldbeutel gespürt und hat gesagt, ah, es wäre vielleicht doch wieder gut, ich würde Amulette verkaufen. Und hat auf allen Schultern Wasser getragen. Ich könnte mir ihn vorstellen als ein Mann, der wirtschaftlich denken kann und sagt, zuerst muss die Wirtschaft unserer Stadt wieder aus der Talsohle raus. Dann haben wir auch wieder Zeit fürs Evangelium. Und vielleicht hatte er einen ganz furchtbaren Vermittlerkurs reingebracht in die Gemeinde. Und Paulus sagt dem Timotheus, halt dich fern von ihm. Warum? Er hat unseren Worten widerstanden. Das heißt, er hat dem Evangelium gewehrt und er hat die Kraft des Evangeliums nicht geduldet, wo das Evangelium Sünde beim Namen genannt hat. Und das ist das Evangelium, das aufdeckt und das vergeben und heilen will. Und da steht hier in diesem Wort beim 2. Timotheus, der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Jetzt sagen manche auch wieder, ja sag mal, tut der Paulus Rache beschwören. So klingt das ja wieder kleinkariert. Paulus, möchtest du, dass der es heimgezahlt kriegt und du Straßen sagst, gut, das tut wohl, wie es der andere abgekriegt hat. Ganz bestimmt nicht. Der Paulus sagt nur, es ist eine ganz schlichte Wahrheit. Wer die Gnade Gottes verwirft, der muss mit seiner Sünde leben und muss sie ausbaden. Und das ist doch wahr, das ist doch kein Fluch. Wer von ihnen die Gnade verwirft, und sehen Sie, das habe ich in den letzten 2 Tagen gemerkt, wenn man in einer Predigt am Schluss nicht sagt, so jetzt müssen Sie sich entscheiden, wo Sie wollen, jetzt liegt es an Ihnen. Jetzt müssen Sie wissen, verwerfen Sie die Gnade, da können Sie nicht neutral bleiben, sondern dann liegt die ganze Last auf Ihnen und Sie können sie doch nicht tragen, wie bei Alexander dem Kupferschmied. Im Psalm 130 steht ein tolles Wort. Es fängt ja an in dem Psalm 130, aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir, erhöre meine Stimme. Die ganze Not der Verzweiflung, die in dem Lied aus tiefer Not schrei ich zu dir. Was ist die Not? Die Not, wenn ein Mensch in seinem Gewissen unter seiner Schuld, unter seiner Sünde leidet. Und da mündet dieser Psalm in ein herrliches Lob. Denn bei dem Herrn ist Gnade und viel Erlösung, viel. Wissen Sie, wie viel? Mehr Erlösung und Vergebung als alle Sünden der Welt aufeinander gehäuft. Beim Herrn ist mehr Vergebung. Bloß ob Sie diese Vergebung haben, das ist Ihre Sache. Ob Sie packen oder nicht packen. Ob Sie sie ergreifen oder nicht ergreifen. Bei dem Herrn ist Gnade und viel Erlösung. Und er wird sein Volk erlösen aus allen seinen Sünden. Alexander? Nicht. Alexander sagte für mich nicht. Vielleicht hat er sich fürs Geld entschieden. Vielleicht hat er einen neuen Laden bald eröffnen können. Haben Sie es ergriffen? Die Gnade Gottes? Wunderbar für Ihr Leben? Jetzt, dass ich Danke sagen darf, Herr, ich darf von deiner Gnade leben. Amen. Und singen wir noch, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. 562. Herr Jesus Christus, vor dir dürfen wir das ergreifen, was du uns schenken willst. Deine Gnade, die uns allein bergen kann in der Angst und Unsicherheit unseres Lebens. Deine Gnade, die größer ist als alles, womit wir gegen dich gesündigt haben. Und wir wollen dir einfach danken, dass das auch in den dunkelsten Stunden und in der größten Angst uns fröhlich sein lässt in dir. Weil du da bist und weil wir dann ganz gewiss sein können, dass uns nichts und niemand aus deiner Hand reißen kann. Wir wollten das so gerne viele Menschen auch erleben lassen. Da geh du mit uns, wenn wir das weitererzählen. Bekräftige dein Wort an vielen Menschen und gib du in unserer Zeit noch einmal ein Aufwachen, ein Hören auf dich. Es sind so viele Menschen, die dich nicht kennen, die ohne dich in der Finsternis sind, die nicht mehr fertig werden mit ihrer Not. Herr, gebrauche unser Wort, dass wir von dir sagen, dass wir Wegweiser sind, die auf dich hinweisen und von dir anderen sagen können, sodass sie an dich glauben. Wir danken dir, dass du uns auch in diesen Tagen immer wieder so zum Wesentlichen geführt hast. Wir bitten dich, dass du uns auch an diesem Tag
auch in dieser Gemeinschaft deiner Gemeinde in allen Nationen und Völkern und Sprachen noch einmal stärkst für den Dienst, der in dieser letzten bösen Zeit in unserer Welt getan werden muss. Das Zeugnis von dir, die Verkündigung deines Evangeliums. Herr, gib du, dass viele es noch hören, aber erbarm dich besonders über unser dunkles Europa und besonders über unser verhärtetes Volk und über deine satte Gemeinde, über uns, die wir so oft dich gar nicht mehr brauchen. Erbarm dich unser. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch mal einen Augenblick Platz. Ich darf Sie einladen, jetzt anschließend ich habe es Ihnen vielmals gesagt, wie ich selber beschenkt wurde. Es ist schwierig, was zu werden, aber ich habe selbst auf den großen Konferenzen von Billy Graham in Lausanne und Manila solch eine Stärkung nicht erfahren wie in diesen Tagen. Wir haben eigentlich vorgehabt, einen Vortrag aus dieser Konferenz nicht zu nehmen, weil das Programm ja eh schon voll ist und viele von Ihnen vielleicht abgeschreckt hat, weil Sie sagen, da ist viel zu viel drin. Nimm und iss, wie ich in der Nacht diesen einen Vortrag von der Tochter Grahams aufgezeichnet habe über das Gebet, das Bußgebet, haben wir gesagt, da drehen wir heute Morgen um. Da steht im Programm 11 Uhr Gotteslob, wir machen jetzt 11:15 Uhr, zeigen wir drüben im großen Saal diesen Vortrag, der in der Nacht von San Juan kam, über den Satelliten Copernicus, über dem Kongo, dann nach hier kam. Und bis 11:45 Uhr. Und anschließend hören wir dann den Engländer über, wie man in seiner Gemeinde mitarbeiten kann und machen dann die Pause. Ich möchte Sie einfach nochmal einladen. In dem Programm ist noch eine zweite Änderung eingetreten. Aus Gründen, die ich nicht weiß, wird der letzte Vortrag am Nachmittag nicht der Koreaner Dr. Billy Kim halten, sondern Billy Graham hält ihn selber für christliche Mitarbeiter. Er redet in ihr Leben hinein, dass sie sagen, das war die seelsorgerliche Zwiesprache. Wie ist es mit deinem Bibellesen? Wie ist es mit der Reinheit deines Lebens? Wie machst du es mit der Verbindlichkeit? Ich möchte Sie einfach dazu einladen und heute Abend noch einmal die Evangelisation. Wir sind bei der Evangelisation eine kleine Schar. Selbst hier im Schiff hat es noch viel Platz. Ich habe herzlich dazu eingeladen. Wenn Sie dabei sein wollen, kommen Sie bitte vor. Was uns ganz besonders gefreut hat, es waren überraschend viele fremde Menschen da. Aber die Evangelisation war für mich, und schon seit Jahren kann ich ein Wort nicht mehr hören, wenn Christen von Außenstehenden reden. Das ist das überheblichste Wort, das im christlichen Sprachschatz vorkommt. In allen Evangelisationen, wo ich teilgenommen habe, ich habe in meinem Leben viele gehört, war ich immer der Beschenkte. Und ich habe in allen Abenden das Übergabegebet von Billy Graham für mich mitgesprochen. Und es war für mich die Freude, die Hingabe aufs Neue. Und ich glaube, dass auch Ihnen das gut tut. Es gibt natürlich Christen, die denken, ich kenne da so einen hartgesottenen, bösen Menschen, der soll das mal hören. Nein, nein, nein. Der Herr ruft seine Gemeinde zur Buße. Aber wir freuen uns, dass Gott fremde Menschen herführt, die in diesen Tagen Frieden mit Gott gefunden haben. Und wer es nochmal benutzen will, heute Abend, und dann haben wir lange Zeit Ruhe, wir haben auch die Passionsbibelwoche abgesagt. Ein paar haben gesagt, die kann man doch trotzdem machen. Nein, die verstehen das. Wir wollen unsere Kraft schonen. Ich werde sie nicht überhäufen mit Terminen. Aber heute ist nochmal ein Tag, des Heils, ein Tag des Angebotes, wo Sie herzlich eingeladen sind. Beachten Sie auch den Notizenzettel. Nächsten Sonntag haben wir Sommerzeit. Jetzt weiß ich nicht, wie Sie es machen, aber Sie werden irgendeinen Weg finden, einen Knoten in die Nase oder so, dass Sie es nicht verschlafen. Das Opfer heute ist von der Kirchenleitung für die Studienhilfe bestimmt. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Frau Emma Kechele-Erhardt, früher in der Danniger Straße 7 und dann im Mörike-Heim in der Humboldtstraße. Und sie hat sich das Wort gewünscht für ihre Beerdigung. Ich bin gewiss, dass nichts mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und diese Gewissheit wünsche ich Ihnen auch. Dass Sie ein ganzes Leben lang darin so gewiss sind, auch in der Todesstunde, nicht ein bisschen wackeln. Der Herr segne Sie. Herr segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.